Deutschlandfunk zur Diskussion.
Mit Christoph Schäfer. Schön, dass Sie dabei sind. Die neuen Hilfen für die Ukraine aus Italien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind umfassend. Und auch langfristig wollen die Länder der Ukraine finanziell und militärisch weiter beistehen. Das haben die Staats- und Regierungschefs Präsident Selenskyj zugesichert auf seiner Westeuropa-Tour. Nur eines haben sie ihm nicht in Aussicht gestellt, dass sie der Ukraine die gewünschten Kampfjets liefern vom Typ F-16. Wie weit reicht also die Waffenhilfe der Europäer für die Ukraine? Und wie weit sind sie bereit, politisch zu gehen, in puncto Sanktionen gegenüber Russland? Derzeit beschäftigen sich die EU-Staaten mit einem 11. Sanktionspaket und sind sich uneins über die Maßnahmen. Das alles will ich sortieren und diskutieren mit Gesine Dornblüt, freie Journalistin und Russland-Expertin im Deutschlandfunk. Sie ist uns aus Berlin zugeschaltet. In seinem Wahlkreis in Idar-Oberstein, Rheinland-Pfalz, erreichen wir Joe Weingarten. Für die SPD sitzt er im Bundestag und dort auch im Verteidigungsausschuss. Im Bundestag ist auch der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Er ist gerade in Marokko auf Dienstreise, genau gesagt in Casablanca. Und der ukrainische Journalist Denis Trubetskoy ist bei uns in der Runde zugeschaltet aus Kiew. An Sie alle ein herzliches Willkommen.
Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Trubetskoy, Deutschland hat der Ukraine sein bisher größtes Rüstungspaket im Wert von mehr als 2,7 Milliarden Euro angekündigt, unter anderem mit weiteren Luftabwehrsystemen und Panzern. Im Vorfeld gab es kein öffentliches Zögern wie bei den Kampfpanzern Anfang des Jahres. Ist die Bundesrepublik nun die Unterstützerin, die sich die Ukraine so lange wünscht?
Ich glaube, das ist definitiv der Fall und es ist einfach unfassbar wichtig, dass es bei diesem Paket wirklich um Nachhaltigkeit und um Ausdauer geht. Ich glaube, dass hier sowohl auf der deutschen Seite als auch auf der ukrainischen Seite in dieser gemeinsamen Beziehung richtige Personalentscheidungen getroffen worden sind. Auf der deutschen Seite spreche ich vor allem über Herrn Pistorius, auf der ukrainischen Seite spreche ich über den neuen Botschafter Herrn Makeyev und insgesamt sehen wir, dass auch die Kommunikation zwischen dem ukrainischen Verteidigungsministerium, zwischen dem Verteidigungsminister Reznikow und dem Verteidigungsminister Pistorius ziemlich gut läuft. Und insgesamt würde ich das so formulieren, dass dieser Besuch Selenskyjs und auch dieses Waffenpaket, das betrachte ich im Prinzip als Höhepunkt der sehr engen, aber doch komplizierten Partnerschaft zwischen Deutschland und der Ukraine in der Geschichte. Insgesamt, also in der unabhängigen Geschichte der Ukraine, das ist einfach enorm wichtig und so zufrieden war die Ukraine wie jetzt mit Deutschland, glaube ich, noch nie.
Also eine neue Qualität in der Beziehung beider Länder, sagen Sie. Wir haben leichte Aussätze in Ihrer Leitung, aber das beobachten wir einfach weiter in der Diskussion. Auf Twitter haben Sie zuletzt geschildert, wie dankbar Sie Deutschland für das bisher gelieferte Gerät zur Luftabwehr sind, um russische Drohnen und Raketen abzuschießen. Haben solche Rüstungspakete auch eine psychologische Wirkung auf die Menschen in der Ukraine, auch auf Sie selbst?
Ich glaube, ich kann diese Frage wirklich in erster Linie einfach als Privatperson beantworten. Wenn wir den Zeitraum seit Ende April nehmen, hat die Hauptstadt Kiew, die ukrainische Hauptstadt, in der ich lebe, 9 große nächtliche Luftangriffe, sei es mit Raketen oder mit Drohnen, erlebt. Und hier in Kiew ist IRIS-T, also dieses deutsche System im Einsatz, zumindest ein Patriot-System. Und wir wissen, dass ein Patriot-System unter anderem von Deutschland, von den Niederlanden gespendet wurde, ist auch hier in Kiew im Einsatz. Und auch die Gepard Flugabwehrkanonenpanzer, die spielen eine ziemlich große Rolle, gerade um Drohnen abzuschießen, manchmal auch Raketen. Und während dieser 9 Angriffe ist so gut wie gar nichts Richtung Kiew durchgekommen. Und wenn etwas öffentlich nicht verkündet wurde, dann haben wir das nicht bemerkt. Normalerweise bemerke ich das einfach ja, vom Geräusch her, ob das ein Treffer ist, ob das die Arbeit der Flugabwehr ist. Und das hat natürlich eine unfassbar große emotionale, psychologische Wirkung. Wir haben gesehen, wie unterschiedlich das im Spätherbst, im Winter war, als Russland diese ganz, ganz großen Angriffe gegen die ukrainische Energieinfrastruktur ausgerichtet hat. Da sind auch viele Raketen durchgekommen. Das ist jetzt sehr anders und da kann man einfach nur dankbar sein. Einfach als Privatperson, nicht als Journalist.
Und die Unterstützung soll ja langfristig laufen. As long as it takes, heißt es aus der Bundesregierung. Was denken Sie denn, Herr Trubetskoy, wie lange ist das?
Ich hoffe, dass es wirklich as long as it takes ist, weil also es ist einfach die Realität, mit der ich als ukrainischer Staatsbürger einfach klarkommen muss, dass Russland eben einen sehr langen Krieg plant, mit neuen Mobilmachungswellen und auch mit dem Wunsch im Hintergedanken, diesen Krieg auch lange nach der US-Wahl hinaufzuzögern, weil Russland einfach daran glaubt, wirklich auf die Länge das Ding mit der Brechstange durchzuziehen. Ich habe jetzt bei diesem Besuch von Zelensky in Berlin einfach gesehen, dass die Bundesregierung das auch versteht. Und deswegen bin ich wirklich ganz zuversichtlich. Also wie lange es im Endeffekt dauert, wissen wir alle nicht. Das hängt jetzt von der Führungsoffensive ab, von vielen anderen Faktoren ab. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass die Hilfe nicht nachlässt.
Frau Dornblüt, beim jüngsten Paket gab es kein Zögern, habe ich eben schon gesagt. Also keine vorgelagerte öffentliche Debatte. Braucht es solche aber nicht doch in Zukunft wieder, wenn es um langfristige Unterstützung geht, um verstetigte Lieferungen an die Ukraine?
Sicherlich muss debattiert werden. Sie haben eben nach der psychologischen Wirkung dieser Lieferungen auf die Menschen in der Ukraine gefragt. Ich würde ergänzen, dass es auch eine ganz wichtige psychologische Wirkung Richtung Moskau hat, Richtung Russland, weil das ein ganz starkes Signal ist der eigenen Entschlossenheit und auch der Geschlossenheit im Westen. Die Bundesregierung handelt ja in Absprache mit den Partnern in der EU und der NATO. Und für Wladimir Putin und sein Regime, seine Truppe, die ja vor allen Dingen Stärke verstehen, ist es wirklich nicht zu unterschätzen, dass da ein schnelles Zeichen ohne Zögern kommt. Und ich denke, dass in der Vergangenheit, wenn wir jetzt über die letzten, ja, 14, 15 Monate des groß angelegten Angriffs reden, dass da ein wenig zu viel leider gezögert wurde, gerade auch von der Bundesregierung.
Herr Weingarten von der SPD, ist das eine neue Entschlossenheit, die Sie an Ihrem Kanzler beobachten?
Das würde ich so nicht nennen, sondern der Kanzler hat, glaube ich, von Anfang an eine vernünftige Linie vertreten. Wir sind jetzt schrittweise der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine geworden nach den USA. Das ist, glaube ich, angesichts der Größe und wirtschaftlichen Bedeutung Deutschlands auch angemessen. Aber Scholz hat es auch immer geschafft, in der vergangenen Zeit die Unterstützungsbereitschaft bei den Menschen hier hochzuhalten. Und das müssen wir auch sehen. Da war die Vorsicht durchaus angemessen. Und ich glaube, dass das auch weiter prägend sein
Wobei ja
sollte.
zum
Also
Teil
wir
ja auch,
denken
Herr
bei vielen
Weingarten, da
nach.
muss ich kurz mal reingehen, Entschuldigung,
Bitte.
dass natürlich wir auch zum Beispiel wie der Ex-Botschafter der Ukraine in Deutschland, Herr Melnyk, häufig auch die Debatte getrieben hat. Also Herr Scholz wirkt in der Öffentlichkeit zum Teil auch als Getriebener.
Naja, Sie haben in der Politik auch immer ein paar Lautsprecher, die man darf man nicht zu ernst nehmen. Da bin ich sehr bei Herrn Trubezkoi, das hat auch was mit Menschen zu tun. Seit Herr Makejew Botschafter der Ukraine in Berlin ist da sehr vieles leichter geworden. Die Kontakte sind deutlicher. Die Interessen der Ukraine werden auch besser vertreten. Also ich glaube, nicht jedes aufgeregte Geschwätz nützt auch der Sache.
Herr Kiesewetter von der CDU, können Sie sich dem ja doch Lob in der Runde anschließen?
Also zunächst einmal ist Deutschland endlich in Bewegung gekommen und folgt nicht anderen, die rascher und früher sich an die Seite der Ukraine auch mit Lieferungen gestellt haben. Tatsache ist leider auch, dass wir zwischen Juli und Januar erheblich zurückhaltend waren und in dieser Zeit Russland das nicht als Zurückhaltung angenommen hat, sondern als Schwäche und gerade im Zeitraum zwischen Juli und November über 30.000 zivile Ziele in der Ukraine angegriffen hat und nur wenige hundert militärische. Also das Zeichen, das von Deutschland ausging, keine Kampf- und Schützenpanzer zu liefern, wie der Bundeskanzler damals im Juni vor dem Auswärtigen Ausschuss sagte, das sei eine furchtbare Eskalation, hat Russland als Zeichen der Möglichkeit weiter zu eskalieren genommen und nicht als ein Angebot unserer Seite. Insofern ist das ein Lerneffekt von Bundeskanzler Scholz, dass er sich da eher der grünen Außenministerin und auch Teilen der Union angeschlossen hat, wo wir gesagt haben, wir müssen früher entschiedener und substanzieller gehen, also wirksame Waffen, wirksame Sanktionen und auch eine wirksame Zukunftsperspektive. Deswegen glaube ich, mit dem as long as it takes müssen wir noch etwas anderes verbinden, so viel wie möglich, aber auch ein Ziel. Unsere Bevölkerung, und das hat Herr Weingarten ja recht, muss ja auch wissen, worum es geht. Und die Unterstützungsbereitschaft der deutschen Bevölkerung war immer größer als das, was politisch geleistet wurde. Aber wir sollten auch ein Ziel definieren. Und ich denke, dass es da sinnvoll ist, die Ukraine in ihren Grenzen von 2013 oder 91 zu definieren. Und das könnte man noch deutlicher sagen. Aber unterm Strich ist es ein sehr zu begrüßender Fortschritt, auch in der europäischen Abstimmung.
Also, um es nochmal ein bisschen einzuordnen, Sie sagen, ein Kriegsziel, das oder ein Ziel in diesem Krieg, was von der Bundesregierung formuliert wird. Ich nehme an, Sie auf Twitter haben Sie es ganz gut erklärt, Herr Kiesewetter, dass Herr Scholz bei der Vorstellung des Rüstungspakets nur von der Verteidigung der Ukraine spricht. Aber Sie meinen, hier muss man stärker definieren. Korrekt?
Naja, es geht schon darum, dass die Ukraine bestimmen muss, wann sie ihren Krieg beendet. Aber dazu braucht sie alle Mittel. Und Russland ist ja derjenige, der angreift und nicht die Ukraine. Und die Ukraine muss sich schützen. Ja. Und hierbei geht es schon darum, dass es ums gesamte Territorium geht. Nur in Anführungsstrichen zu verteidigen, wird ja keine Lösung bringen, sondern die Russen müssen das Land verlassen.
Also das müssen wir viel deutlicher sagen. Krim.
Bitte?
Also Sie sprechen über die Gebiete Ostukraine und Krim.
Ja, es geht darum, dass Russland keinen Erfolg mit den Gebieten hat und dass die russischen Truppen, die auf der Krim sind, von den Versorgungslinien abgeschnitten werden. Es geht also nicht um eine militärische Befreiung der Krim, sondern es geht darum, dass die russischen Truppen keinen Betriebsstoff, keine Munition mehr erhalten und schlichtweg aufgeben müssen, weil Putins Schicksal mit der Krim verbunden ist. Und wenn wir wollen, dass Russland seine kolonialen Ambitionen aufgibt, dann gehört dazu, dass sie auch die Krim aufgeben müssen, um in einen Denkprozess zu kommen. Wir sind ja, der Bundeskanzler hat selbst gesagt, wir müssen ja auch diejenigen in Russland an diejenigen denken und mit denen Verbindungen halten, die in Anführungsstrichen die Thomas Manns und Hannah Arendts Russlands sind. Mhm. Also im Vergleich zum nationalsozialistischen Deutschland, diejenigen, die die Hoffnung auf ein, sagen wir, europäisch zugewandtes Russland aufrechterhalten. Und dazu gehört, dass Russland verlieren lernt, indem sie eben sich aus der Krim
zurückzieht.
Aber da muss man sich dann, glaube ich, schon entscheiden von Seiten der CDU, wie man denn argumentieren will. Also einerseits so zu sagen, dann sollten Sie die Widersprüche aus Ihrer Argumentation rausnehmen. Also einerseits zu sagen, Russland muss sozusagen auch die Tür offen gehalten haben, aber andererseits zu sagen, die vorsichtige Haltung des Bundeskanzlers, der Versuch, diesen Krieg nicht zu eskalieren, hätte sozusagen die russische Position gestärkt. Also da müssen Sie schon entscheiden, was Sie wollen.
Nein, es geht nicht um Russland, die Tür
langsam,
offen zu
langsam,
halten.
Herr Kollege. Ich verstehe ja,
dass nicht diesem Russland.
In der jetzigen Situation der CDU nicht viel anderes bleibt, als zu sagen, ach, das haben wir schon immer gewollt, was jetzt gemacht wird. Tatsache ist, dass wir einen vernünftigen Diskussionsprozess hatten, dass wir der Ukraine das immer geliefert hatten, was am notwendigsten war. Am Anfang Panzerabwehrwaffen, dann die Waffen zur Luftverteidigung, die überhaupt jetzt die Voraussetzung geschaffen haben, dass die Ukraine noch handlungsfähig ist. Die Pionierwaffen, die Logistik, das alles wissen Sie oder sollten Sie wissen, bevor Sie sich da hier
aber
so
Herr
äußern.
Herr Weingarten, wenn ich da eingreifen darf, ist das völlig falsch. So, dass man tatsächlich viel Schaden hätte abwenden können, wenn man die Waffen, die jetzt geliefert werden, schon früher geliefert hätte.
Welchen Schaden hätten Sie abgewendet?
Tausende Tote, hunderte Quadratmeter.
Das ist doch pauschales Gerede. Also
Das ist kein pauschales Gerede.
Geben wir das Wort ganz gerne Herrn Trubetskoy, der sich gerne mit einem Beitrag hier einbringen möchte. Herr Trubetskoy, bitte.
Ich habe hier einfach diese ukrainische Perspektive und nicht die deutsche. Und ich glaube, also erstens, was man wirklich erwähnen muss, also diese Zeitenwende, die Deutschland geleistet hat, an die hätte ich auch vor einem Jahr oder vor 15 Monaten nicht geglaubt. Ich bin, wie gesagt, unfassbar dankbar dafür. Aber wenn man so pauschales Gerede oder sowas in die Richtung sagt, muss ich doch so ein bisschen eingreifen, einfach in die Richtung, weil, wie gesagt, also ich glaube, die internationale Eskalationskontrolle ist wichtig und ich glaube, es ist auch völlig legitim, dass deutsche Sicherheitsinteressen und insgesamt Sicherheitsinteressen des Westens vor Interessen der Ukraine stehen. Punkt, das ist klar. Aber dieses lange Zögern, dass man immer wieder so ein bisschen auch umgeschaut hat, ob die Ukraine überhaupt was drauf haben, ob sie eine erfolgreiche Gegenoffensive durchziehen können oder nicht, das hat das Leben von vielen besten Soldaten dieses Landes, meines Landes, quasi gekostet. Die Ukraine hat dieses Fehlen des Militärgeräts einfach, also meine Mitbürger, die haben das einfach mit ihrem Leben gezahlt und das ist kein pauschales Gerede, sondern meine Nachbarn, meine Freunde, Freunde, auch ehemalige Kollegen, die leider nicht mehr leben, deswegen pauschales Gerät ist das leider keinesfalls.
Ein Argument, das ich ganz interessant fand, eben war offenbar der Eindruck oder die Analyse von Seiten Herrn Kiesewetters, wenn ich das richtig verstehe, dass der Kanzler aktuell entschlossen ist in seiner Ankündigung, in seiner Handlung, aber vielleicht noch nicht entschlossen genug in seiner Sprache, wenn wir darüber sprechen, wozu das Kriegsgerät geschickt wird. Herr Weingarten, da möchte ich nochmal anschließen.
Ich glaube, dass das sehr notwendig ist, sehr vorsichtig zu äußern. Und zwar nicht nur unter außenpolitischen Gesichtspunkten. Wir haben es doch bei den Leopard-Lieferungen gesehen, dass diejenigen, die sehr wortstark da waren international in Europa, die von großen Lieferungen gesprochen haben, als es dann so weit war, sich alle erstmal hinter Deutschland versammelt haben. Und dass die vorsichtige Linie des Bundeskanzlers dazu beigetragen hat, hier überhaupt erstmal eine Allianz aufzubauen. Die haben wir nicht von denen bekommen, die martialisch sozusagen nach vorne gelaufen sind. Und wenn Sie darauf ansprechen, dass wir sehr vorsichtig argumentieren in der Frage der Kriegsziele, dann halte ich das persönlich für sehr vernünftig, dass immer klar die Linie war, die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren. Wir werden alles dafür tun, dass das nicht passiert.
Und gewinnt?
Aber die Frage ist doch, was ist denn ein Gewinn? Mir hat bis jetzt noch niemand, politisch und auch nicht militärisch, vernünftig erklären können, wie eine Situation entstehen kann, die Russland zu einer Kapitulation und zu einem vollständigen Rückzug bringt. Und insofern bringt es überhaupt nichts, dieses immer ins Schaufenster zu stellen.
Mhm. Herr Kiesewetter, Sie haben sich zu Wort
gemeldet. Ja, ich bin da mehr beim Verteidigungsminister, der ja da viel klarer argumentiert als der Bundeskanzler und auch Sie, Herr Weingarten. Der Verteidigungsminister sagt, die Ukraine muss gewinnen und ihre territoriale Souveränität wiedergewinnen. Das verknüpft er damit. Und gewinnen heißt, dass die Ukraine quasi ihre Grenzen von 2013 wiedererhält. Die Ukraine war ja sogar bereit, auf die Krim zu verzichten, war bereit, auf die von Russland 2014 besetzten Gebiete zu verzichten. Aber das hat dann Russland durch die Kriegsverbrechen unmöglich gemacht. Und das ist der eigentliche Punkt. Da ist der Verteidigungsminister klarer und da müssen Sie sich in der SPD klar sein, wofür Sie sich entscheiden. Und noch ein Punkt. Sie sagten, Herr Weingarten, bei aller Wertschätzung, dass der Kanzler ja diese Koalition mit den Panzern geschmiedet hat. Ich weiß aus intensiver eigener Arbeit, ich war erst vor 2 Wochen das letzte Mal auch in Kiew gewesen, das 4. Mal jetzt in Kriegszeiten, dass sehr früh Polen und Spanien informell Fäden gestrickt haben nach Deutschland und um frühzeitige Genehmigung der Kampfpanzerlieferungen hatten. Und Deutschland hat mit den USA vereinbart, dass erst geliefert wird, wenn auch die Amerikaner liefern. Aber es gab ein stillschweigendes Übereinkommen, dass die Amerikaner nicht den Unsinn begehen, über 8000 Kilometer 70 Tonnen schwere Ungetüme zu liefern, weil es in europäischem Boden hunderte Kampfpanzer gibt. Und dann ist Deutschland überrascht worden, weil Biden sich das nicht mehr bieten lassen wollte, ständig gesagt zu bekommen, dass sie nur liefern, wenn die Amerikaner auch liefern, hat dann aus eigenem Budget das gemacht. Und der Beweis dafür ist, dass eben nicht aus der deutschen Industrie, die es nicht vorbereiten durfte, die Kampfpanzer geliefert wurden, sondern 16 oder 19 aus der Bundeswehr,
okay, die Leopard 2A6. Das sind jetzt Ihre Informationen, die vorliegen. Ich würde ganz gerne einen Schritt weitergehen, weil eben der Punkt, nämlich Territorium und Rückeroberung fiel. Denn um Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete geht es beim Wunsch nach modernen Kampfjets. Zelensky hatte diesen Wunsch mehrfach betont. Welche Relevanz hat denn derzeit der Luftraum für die Ukraine, auch mit Blick auf die angekündigte Frühjahrsoffensive? Frau Dornblut, können Sie uns da helfen?
Ja, das ist ganz zentral zurzeit. Also eigentlich spielt sich sehr, sehr viel zurzeit im Luftraum ab mit Raketen, mit Luftwaffe. Das betrifft einerseits die sehr, sehr intensiven Angriffe von russischer Seite auf die ukrainischen Städte. Das waren jetzt 8 massive Angriffe allein in der ersten Hälfte des Mai. So konzentriert hat es das bisher kaum gegeben. Und das ist, sagen viele Experten, auch so ein bisschen Ablenkung von dem Frontgeschehen, dem Kampfgeschehen, wo Russland ja zurzeit nicht mehr wirklich weiterkommt. Und dann ist es aber so, dass wenn wir über die Gegenoffensive der Ukrainer reden, das ist ja so, dass das ein langgestreckter Prozess ist. Da kann man gar nicht sagen, alle warten immer auf einen Startschuss. Das ist eigentlich das falsche Bild, sondern es gibt vorbereitende Schritte, nämlich, dass die Ukraine die russischen Waffen- und Munitionslager und den Nachschub möglichst vernichtet, reduziert, die Nachschublinien unterbricht. Und dazu braucht die Ukraine weitreichende Waffen. Hat die teilweise auch, also hat Lager im Hinterland, im russisch besetzten Teil der Ukraine, aber teilweise auch auf russischem Gebiet erreichen können. Und in diesem Zusammenhang wäre es sowohl für diese Angriffe, aber auch für die Abwehr der russischen Angriffe sinnvoll, moderne Kampfjets zu haben. Das ist der Grund, weswegen die Ukraine darauf besteht und eben sagt, wir haben schon Verbesserungen in der Luftabwehr, wir wollen aber in der Flugabwehr wirklich 100% erreichen, und das geht nur mit modernen Kampfjets.
Mhm. Und ganz aktuell geht es ja konkret um das Modell F-16, US-amerikanischer Bauart, seit den 1970ern produziert. Warum schaut Zelensky ausgerechnet auf dieses Modell, Herr Trubetskoy? Wissen Sie das?
Die Antwort ist relativ einfach. Also soweit ich weiß, dieses Modell ist einfach am meisten vorhanden, und es geht einfach darum, jetzt, also wie gesagt, also Flugzeugausbildung, also die Ausbildung von Piloten, die ist vielleicht nicht ganz so schwierig, wie das auf den Medien dargestellt wird, aber ist dennoch, also es braucht schon so ein halbes Jahr, um erfahrene ukrainische Piloten mit F-16 ausbilden zu lassen, und es ist einfach eine sehr gute Idee, sich hier wirklich, anders als bei Kampfpanzern, ganz konkret auf ein Modell zu konzentrieren, statt da irgendwie über Eurofighters, Tornados oder was auch immer zu reden. Und ich glaube, wenn Zelensky über diese Kampfflugzeugkoalition spricht, dann geht es in erster Linie darum, dass die europäischen Länder, unter anderem Deutschland, es einfach dabei helfen, die Amerikaner zu überzeugen, F-16 doch zu liefern, weil sie ja die meisten Flugzeuge haben.
Ich ordne mal ganz kurz ein. Großbritannien hat angekündigt, ukrainische Piloten ausbilden zu wollen, und gemeinsam mit den Niederlanden will es eben auch die Ukraine beim Aufbau dieser Kampfjet-Koalition unterstützen, die sie gerade eben erwähnt, Herr Trubetskoy, um dem Wunsch der Ukraine nachzukommen. Was bedeutet das denn? Sind Sie da so zuversichtlich wie Herr Zelensky, dass das gelingt, so eine Koalition aufzubauen? Denn das, was wir gehört haben aus London oder auch aus Den Haag, war ja bisher relativ vage.
Ich glaube nicht, dass es so vage klang. Ich glaube, es war, es ging einfach um Medieninterpretation, weil wir wissen ja, dass zum Beispiel Großbritannien keine F-16 selbst hat, dass Frankreich keine hat. Ich glaube einfach, dass man langsam mit der Ausbildung von Piloten wirklich beginnt, dass das ein wirklich wichtiges und klares Zeichen ist. Und ich bin hier wirklich zuversichtlich, dass es dazu auch kommt, wie es, und ich hoffe wirklich sehr, dass es ohne zu viel medialer Streit dazu kommt, anders als es bei den Leoparden der Fall war.
Die Bundesregierung hat sich in der Hinsicht zurückhaltend geäußert. Heute zum Beispiel auch in Berlin, PK mit oder Pressekonferenz von Herrn Pistorius und seinem britischen Amtskollegen Ben Wallace. Aber warum ist Deutschland so zurückhaltend? Klar, es gibt keine F-16-Jets im Bestand der Bundeswehr, aber die hat ja auch Großbritannien auch nicht, Herr Weingarten. Und trotzdem bildet oder hat Großbritannien angekündigt, ukrainische Piloten ausbilden zu wollen.
Ja, aber die Großbritannien hat auch gemeinsam mit Deutschland gesagt, dass sie keine Flugzeuge liefern werden. Ich habe auch noch niemand in Deutschland aus der Regierungskoalition gesagt, dass die USA das nicht tun sollten. Die Frage ist nur nach unserer Beteiligung. Ich sehe im Moment nicht, wo die größere logistische Beteiligung der Bundeswehr dort sein sollte. Wir verfügen über dieses Flugzeugmuster nicht. Wir können da auch nicht ausbilden. Wenn es am Ende um technische Hilfen gehen sollte, glaube ich, dass man darüber reden kann. Aber dass Deutschland dort eine führende Rolle, wie beispielsweise bei den Kampffahrzeugen, übernimmt, das sehe ich dort überhaupt nicht.
Wobei Großbritannien ja auch eher ein generelles Ausbildungsprogramm anbieten möchte, was die Pilotenausbildung anbelangt. Aber das sehen Sie auch
nicht. Das muss man auch differenziert sehen. Ich habe mich sehr mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten an der Panzerhaubitze und hier jetzt am Leopard beschäftigt. Wir müssen sehen, das sind andere Ausbildungsschritte, wenn es jetzt nochmal um Kampfflugzeuge geht. Und wir müssen auch entsprechend auf ukrainischer Seite die geeigneten Piloten in der notwendigen Zahl haben. Das ist nicht so einfach. Das stellt sich jetzt auch bei den Panzern als zunehmend schwieriger raus. Also das ist keine triviale Diskussion.
Herr Kiesewetter, denken Sie auch so?
Ja, da glaube ich, unterscheiden wir uns nicht groß. Wichtig ist nur, dass die Amerikaner bereits, also es war ein Verdienst des US-Verteidigungsministers Austin, letztes Jahr im Sommer gesagt hat, bevor die ukrainischen Piloten ihre Fluglizenzen verlieren, bilden wir sie aus. Also es werden ukrainische Piloten in USA ausgebildet. An welchen Mustern weiß ich nicht. Ich höre F-16, kann das aber nicht belegen, aber es sind ukrainische Piloten in der Ausbildung da. Und es wird eine Frage der Zeit sein und das wird nicht groß angekündigt werden, sondern es wird irgendwann gemacht werden. Und im Vorfeld ist ja deutlich geworden, dass Dänemark, Niederlande und Großbritannien da bereit wären, Führung zu übernehmen. Meine Hoffnung ist nur, dass die Bundesrepublik Deutschland, Herr Weingarten hat es ja angedeutet, das nicht verhindert. Was können wir leisten? Wir können sicherlich in der Logistik mithelfen, sei es bei der Betankung oder bei irgendetwas. Aber in jedem Fall kommt es einfach darauf an, dass wir keine völkerrechtlich zulässigen Grenzen ziehen, also nur Grenzen, die völkerrechtlich zulässig sind. Denn der Krieg muss rasch beendet werden. Denn wenn die Ukraine zerfällt, rutscht Russland näher an uns heran. Und deswegen bin ich noch einmal bei den Kriegszielen, die die Ukraine definieren muss. Und Deutschland sollte alles tun, dass dieser Krieg im Sinne der Ukraine beendet wird.
Ja, Frau Dornbel, wie denken Sie in diesem Kontext?
Ich denke, dass man die Ukraine unterstützen sollte, solange es geht und mit allem, was zur Verfügung steht. Und mich freut, dass die Debatte in Deutschland, so wie ich sie jetzt wahrnehme, weg ist von der Frage der roten Linien, also etwas aus bestimmten Dingen nicht zu liefern, weil man damit Moskau reizen könnte. Ich glaube, von dieser Diskussion sind wir weitgehend weg, sondern jetzt nehme ich die Diskussion so wahr, dass es tatsächlich um Ressourcen geht. Was kann man sinnvollerweise machen? Was können andere besser machen? Und das ist ein Fortschritt und ich hoffe, dass der nicht wieder sich umkehrt und die Diskussion nicht wieder zurückklappt.
Also keine rote Linien in der Debatte, wobei, Herr Weingarten, für die Bundesregierung, für das Ampellager wäre es eine rote Linie, sozusagen Tornados und Eurofighter zu schicken. Ich meine, letztlich, wenn es darum geht, die Ukraine zu unterstützen, auch in der Luftverteidigung, dann kann es doch nicht ums Modell unbedingt gehen.
Also wenn ich jetzt ein bisschen zynisch sein wollte, würde ich sagen, wir wollen ja, dass die Ukraine den Krieg nicht verlieren. Deswegen schicken wir ihnen keine unserer Tornados. Denn die sind zum Teil in so einem jämmerlichen Zustand, dass sie, glaube ich, einen solchen Kampfeinsatz kaum überstehen würden. Wir haben diese Modelle nicht. Das hatte ich ja schon vorhin schon ausgeführt. Was die roten Linien angeht, definiert im Moment niemand rote Linien. Ich sehe das, keine ernsthafte Diskussion. Aber zwei Dinge müssen wir schon im Auge behalten. Das eine ist, dass wir sehen müssen, dass wir die Menschen auch in Deutschland mitnehmen. Und man darf die öffentliche Meinung nicht als, dauerhaft Gesetz einschätzen, dass unendliche Waffenlieferungen unbegrenzt dauerhaft von den Menschen unterstützt werden. Ich kriege hier vor Ort, und wir kommen aus einer Bundeswehrregion, sehr viele auch Reaktionen, wo die Menschen sagen, dieses muss irgendwann mal ein Ende finden. Wir müssen sehen, dass dort ein Frieden zustande kommt oder wenigstens ein Waffenstillstand. Und diese Bemühungen gehören auch dazu. Also, wenn jetzt hier nicht mehr über rote Linien gesprochen wird, dann heißt das aber auch nicht eine unendliche Freifahrt für Waffenlieferungen ohne politisches Ziel des Friedensschlusses.
Und ohne politische Debatte in der Öffentlichkeit? Würden Sie sagen, die Bundesregierung sollte beim nächsten riesigen Waffenpaket, was sie womöglich ankündigt, doch nochmal eine öffentliche Debatte anregen?
Das würde ich so nicht sehen, sondern das war jetzt klar, dieses Paket hat nochmal auch unsere Handlungslinien zusammengefasst, hat auch deutlich gemacht, dass wir zu dem stehen, was wir beschließen und es auch tatsächlich umsetzen. Und zwar nicht nur in den nächsten Wochen und Monaten, sondern bis in die nächsten Jahre hinein. So realistisch müssen wir schon sein. Aber wir müssen, glaube ich, auch, um den Menschen die Perspektive auch weiterzugeben, darüber reden, wie es zu einem Ende der Kampfhandlungen kommen kann. Und das unterscheidet mich, glaube ich, ein wenig vom Kollegen Kiesewetter, dass ich mir auch ein Ende der Kampfhandlungen jenseits aller Gebietsrückgriffe der Ukraine von Russland, von dem, was jetzt russisch besetzt ist, vorstellen kann. So ehrlich müssen wir auch miteinander sein.
Was halten Sie davon, Herr Trubetskoy?
Ja, also für mich gibt es natürlich auch irgendwie so ein persönliches Interesse. Also ich stamme persönlich von der Krim aus Sevastopol und ich würde gerne meine Eltern dort irgendwann wiedersehen. Deswegen sind für mich Gebiete persönlich wichtig. Das möchte ich nochmal einfach betonen, weil ja, also es ist ist einfach, also ich verstehe die Perspektive der deutschen Politiker und es gibt meine Perspektive als ukrainisch-deutscher Journalist quasi, aber es gibt auch meine Perspektive, meine persönliche Perspektive des ukrainischen Staatsbürgers. Aber im Endeffekt, was wirklich wichtig ist, ist eben, dass am Ende dieses Krieges Russland nicht mehr in der Lage ist, die Ukraine anzugreifen und dass die Ukraine einfach so stark ist, dass es für Russland überhaupt nicht, sich nicht lohnt, die Ukraine anzugreifen. Ganz, ganz grobe territoriale Fragen sehe ich vielleicht nicht so streng, wie das ein ukrainischer Staatsbeamter sehen muss. Mhm. Aber gerade die Frage der Krim zum Beispiel, also die militärische Rückeroberung mit einer Operation gerade auf der Halbinsel ist schwierig, sehr blutig. Aber wie gesagt, also die Krim ist ein ukrainisches Gebiet, das 2014 illegal annektiert wurde und in diesen 8 Jahren militärisch nochmal auf ganz anderes Niveau gebracht wurde und als Aufmarschgebiet in die Südukraine benutzt wurde. Und es ist ein absolutes Sicherheitsinteresse der Ukraine, dass von der Krim aus auf die Ukraine nie mehr ein Angriff erfolgt. Das muss man so schon so deutlich sagen.
Das ist ja übrigens auch ausgedrückt worden in der gemeinsamen Erklärung von Selenskyj und Bundeskanzler Scholz hier in Berlin. Da heißt es ja, Deutschland steht unerschütterlich zu seinem Bekenntnis zur Unabhängigkeit, Souveränität und territorialen Unversehrtheit der Ukraine. Und da ist natürlich die Ukraine in ihren völkerrechtlich international anerkannten Grenzen gemeint. Was mich so ein bisschen in der Debatte öfter stört, ist, dass so der Eindruck erweckt wird, als sei die Ukraine darauf aus, unbedingt die Krim bombardieren zu wollen und mit Gewalt zurückerobern zu wollen. Ich nehme das nicht so wahr innerhalb der ukrainischen Diskussion, sondern es geht eigentlich doch darum, ganz klar, das haben auch führende Militärs angedeutet schon mehrfach, eben durch eine Offensive möglichst bis zur administrativen Grenze zur Krim hin den Landweg von Russland auf die Krim zu unterbrechen und die Nachschublinien zu unterbrechen und dadurch einfach Russland in eine Situation zu zwingen, in der Russland dann verhandeln muss über die Krim. Das ist eben gemeint, auch bei der Wiederherstellung der territorialen Integrität. Und jeder weiß, dass es schwierig ist, eben militärisch komplett die Krim zurückzuerobern.
Sie hören
einfach eine ganz kurze Bemerkung, wenn ich darf. Ich glaube, was Frau Domblo sagt, ist mehr oder weniger die offizielle Position des Präsidentenbüros hier. Also was man öffentlich sagt, ist das eine. Aber ich glaube, Frau Domblo hat in vielem Recht. Mhm.
Jetzt muss ich mal ganz kurz für unser Publikum verorten. Sie hören nämlich den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion. Wir diskutieren zum Thema über das Thema Schulterschluss mit der Ukraine. Wie viel Waffenhilfe? Welche Sanktionen? Meine Gäste sind der ukrainische Journalist Denis Trubetskoy, den Sie gerade eben gehört haben, ebenso wie die freie Journalistin, Russland-Expertin Gesine Dornblüt. Außerdem sind mit dabei Joe Weingarten von der SPD und der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter. Und damit würde ich ganz gerne zu unserem nächsten Punkt in der Diskussion weitergehen. Denn neben der militärischen Debatte geht es seit Wochen auch um weitere politische Maßnahmen, um der Ukraine zu helfen. Mit Sanktionen gegen Russland. Und aktuell arbeitet die EU an ihrem 11. Sanktionspaket. Aber warum reichen die 10 bisherigen Pakete eigentlich nicht aus? Frau Dornblüt.
Ja, zum einen muss man sagen, dass Russland sich an viele Sanktionen relativ geschickt angepasst hat und durchaus auch Importverbote genutzt hat, um die heimische Wirtschaft zu stützen und weiterzuentwickeln, Produktion zu entwickeln. Und dann kommt natürlich Russland zugute, dass es verschiedene Staaten gibt, die Russland helfen, die Sanktionen zu umgehen. Und
China?
Wenn es jetzt China zum Beispiel, Kasachstan, Georgien, Indien, um nur einige zu nennen. Also Kasachstan zum Beispiel, das ist dieser Fall, der immer zitiert wird. Kasachstan hat 2021 0 Waschmaschinen nach Russland exportiert und dann im folgenden Jahren waren es ungefähr 100.000, weil eben die Mikrochips in einer Waschmaschine auch für andere Güter und unter anderem auch für militärische Zwecke genutzt werden können. Und da setzt jetzt eben dieses neue Sanktionspaket an, dass man diejenigen bestrafen will, die Russland helfen, die Sanktionen zu umgehen.
Also Drittstaaten sogenannte.
Genau, Drittstaaten. Darum geht es einmal. Und es muss außerdem darum gehen, wenn ich jetzt ein Ziel definieren darf, es muss darum gehen, Russland nicht mehr zu ermöglichen, diesen Krieg zu finanzieren. Und das geht vor allen Dingen über die Budgeteinnahmen. Da war eine Maßnahme ja der Ölpreisdeckel. Und da gibt es eben die Idee, auch noch diesen Deckel weiter abzusenken, um die Einnahmen noch weiter zu reduzieren. Aber da gibt es eben auch in dieser und in anderen Fragen ja viele unterschiedliche Positionen auch in der EU und viele Staaten, die auf Ausnahmeregelungen dann bestehen.
Sanktionieren von Drittstaaten hat Frau Dornblut eben genannt. Da sind ja viele Player drunter, große Player, China, Indien können das sein. Herr Weingarten, geht Ihnen das zu weit, diese Art der Sanktionen?
Nein, überhaupt nicht. Es ist in der Tat beschämend, wenn wir Sanktionen beschließen, dass die dann umgangen werden und dass sich das Netz als noch zu löchrig erweist. Und da müssen wir weiter dran arbeiten. Aber die Frage ist nur, wie? Wir haben große Staaten wie China und Indien, die eigene strategische und politische Interessen haben. Und der Bundeskanzler bemüht sich ja sehr drum, hier die wenigstens sozusagen die Nähe zu Russland zu vermindern und die Staaten sozusagen zu uns näher zu bringen. Ganz schwierig die Situation der zentralasiatischen Staaten, Kasachstan oder der Kaukasusstaaten wie Armenien, die ja gerade dabei sind, sich aus einer vollkommenen wirtschaftlichen Abhängigkeit von Russland langsam zu lösen. Wenn wir da jetzt den Druck zu sehr erhöhen, treiben wir sie natürlich ein bisschen wieder in die Arme Russlands. Das ist auch nicht der Sinn der Sache.
Das heißt?
Also man muss da sehr differenziert herangehen. Wir müssen einerseits die Sanktionsmechanismen verschärfen, andererseits aber auch gerade diesen Staaten eine Perspektive der stärkeren Zusammenarbeit mit Deutschland und der EU bieten. Ich glaube, diese Doppelstrategie ist da sinnvoll.
Wobei die Bundesregierung sich in der Debatte ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dafür einsetzt, nicht Drittstaaten unbedingt zu sanktionieren, sondern Firmen in den Drittstaaten, die mit Russland Handel betreiben. Sind Sie da anderer Linie?
Ist sehr schwierig, wird ja mit der EU-Kommission im Moment und den Staaten im Moment sehr diskutiert. Gibt es auch in Europa sehr unterschiedliche Positionen dazu. Das ist kein einfaches Anliegen. Mhm. Aber nochmal, im Kern kann es nicht sein, wenn wir solche Sanktionen beschließen, dass dann das Netz zu löchrig ist und dass zu viel umgangen wird. Das können wir nicht dulden.
Herr Kiesewetter, teilen Sie die Bedenken von Herrn Weingarten?
Naja, gerade bei den Drittstaaten müssen wir intensiver hinschauen. Da gibt es ja auch Hinweise, es ist ja nicht nur China, es ist auch Armenien und es ist auch die Türkei. Und da sicherlich Erdogan wiedergewählt werden wird, werden wir sehr sorgfältig auch schauen müssen, wie Erdogan sich künftig positioniert. Dort sind relativ viele russische Unternehmen, die sich dort etabliert haben, Kühlschränke ausschlachten, das klang ja eben schon durch, oder eben auch Elektroschrott entsprechend aufkaufen und verkaufen. Also die EU muss ja schon auf Drittstaaten, wo auch Hinweise vorliegen, mit politischem und finanziellem Druck arbeiten. Ich denke, dass das nicht einfach so ohne weiteres lapidar ist, sondern hier wird ja massiv Russland gestärkt und wir sehen auch, wie das bei uns umgangen wird. Bei mir im Wahlkreis ist eine Firma, die solche Hausgeräte herstellt und die sich auch am Anfang des Krieges gewundert hat über zunehmende Exportzahlen in die Türkei, nach Armenien, nach Aserbaidschan. Also ohne weiteres müssen wir hier stärker vorgehen. Und solche Sanktionspakete zeigen ja auch, dass das ein Wettbewerb ist. Wir haben jetzt das 11. Sanktionspaket, es wird sicherlich noch ein 12. oder 13. geben. Und es reicht eben nicht aus, einfach nur Privatpersonen oder Einzelpersonen und Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen zu machen, sondern wir müssen schon auch in die Länder gucken. Also da gibt es keinen großen Unterschied, das unterstützen wir auch. Aber es ist auch wichtig, dass das unserer Bevölkerung erklärt wird und da eine bessere Kommunikationspolitik gemacht wird. Aber es ist eben auch immer eine Frage, wie weit wir in die Firmen eingreifen. Mhm. Und deswegen müssen eben auch im Hintergrund viele Gespräche mit den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft, mit der Industrie geführt werden.
Also ich verstehe Sie auch so, Sie sind da sozusagen plädieren für die Differenzierung, ob jetzt nur Drittstaaten-Sanktionierung oder die Firmen in den Drittstaaten, da sind Sie unentschlossen.
Ich glaube, man darf nichts ausschließen, aber es ist auch eine Sache der Einsicht bestimmter Firmen und auch der Datenaufbereitung. Und wir haben im nächsten Jahr Europawahlen und da kommt es eben auch darauf an, dass unsere Bevölkerung sieht, die Europäische Union ist mit ihren Vorgaben und ihren Paketen hilfreich und ist wirksam. Denn es wäre schlimm, wenn wir Europawahlen haben, wo die EU sich selbst diskreditiert. Also haben wir auch als Deutsche ein großes Interesse, dass die Europäische Union hier wirksam ist. Und dann müssen wir eben auch nach Ungarn gucken und die Länder beim Namen nennen,
die Position der Europäischen Union schwächen.
Herr Trubetskoy, wie beobachten Sie denn die Debatte außerhalb der EU? Vermissen Sie da die Entschlossenheit, wenn es um Russland-Sanktionen geht? Oder können Sie die Bedenken der Politiker hier in der Runde doch nachvollziehen?
Es gibt einen Bedenken, den ich definitiv nachvollziehen kann. Das ist eben der Punkt, dass man mit Ländern wie Kasachstan, mit Armenien, gerade mit Armenien, wenn man über die Hintergründe denkt, man muss da natürlich schon vorsichtig umgehen. Das ist auch eine strategische Frage. Aber ganz generell ist es natürlich so, dass Russland, wie gesagt, einerseits gibt es diesen Bereich, dass Russland diesen Krieg irgendwann nicht mehr finanzieren darf, dass man das schaffen muss. Und dafür braucht man, glaube ich, teilweise auch noch größere Entschlossenheit. Und es gibt den zweiten Bereich, einfach diesen militärischen Bereich, wo Russland darauf setzt, im Zweifelfall immer mehr Militärgeräte aus der Ukraine produzieren zu können, wo quasi auch die Waffenlieferungen aus dem Westen getan nachlassen. Und das ist quasi einer der Punkte, auf die Russland langfristig setzt. Aber Russland kann gar nicht so viel komplett ohne Zulieferungen aus dem Ausland produzieren. Zum Beispiel im Bereich Drohnen steht Russland ganz blank da und kann sehr wenig selbst machen. Und da muss man sehr, sehr deutlich schauen, dass da irgendwelche Elektrogeräte, Elektrosachen nicht über Drittwege nach Russland schaffen. Das passiert im großen Masse. Und da muss, glaube ich, noch deutlich entschlossener agiert werden.
Und ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen, weil Denis Trubetskoy jetzt auch gerade noch mal die Finanzierung des Krieges angesprochen hat. Also eine wichtige Einnahmequelle Russlands ist ja weiterhin die Atomindustrie. Und es wird in der EU schon länger debattiert über Sanktionen gegen Rosatom, also gegen das staatliche Atomenergieunternehmen. Da sind natürlich Frankreich und Ungarn aus Eigeninteresse erstmal dagegen. Es gibt aber einen wichtigen Punkt und ein wichtiges Argument, weswegen man das weiter diskutieren sollte. Wir berichten häufig über das Atomkraftwerk Saporischschja, das von Russland besetzt ist, militarisiert ist und von Rosatom, von eben diesem Konzern besetzt ist. Es gibt kaum Möglichkeiten, da Abhilfe zu schaffen. Die Ukrainer, die internationale Gemeinschaft verlässt sich da auf die internationale Atomenergiebehörde. Herr Grossi ist da mit einer Mission verhandelt ständig in Moskau, in Kiew, hat es aber bisher nicht geschafft, eine Friedenszone, eine entwaffnete Zone, waffenfreie Zone um das AKW zu bilden und ist da so ein bisschen auf verlorenem Posten. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Drohung von Sanktionen gegen Rosatom vielleicht ein Argument wären oder ein Thema wären, mit dem man doch da vielleicht noch ein bisschen mehr Bewegung reinkriegen könnte. Und das wäre ja auch sehr im Sinne der allgemeinen Sicherheit.
Wobei hier natürlich auch zu beachten ist, dass gerade Frankreich und Frankreichs größter AKW-Betreiber EDF doch nochmal ein besonderes Interesse hat, was die Zusammenarbeit mit Rosatom anbelangt.
Absolut, deswegen erwähnte ich Frankreich und auch Ungarn. Da muss man dann eben ja zu Ergebnissen kommen, Kompromisse schließen, Ausnahmen machen, was auch immer. Aber ich finde das sehr wichtig, über Sanktionen gegen Rosatom doch etwas entschlossener nachzudenken.
Wenn Sie mir gestatten, ich halte das für eine völlig richtige Forderung. Es hat von Anfang an keinen Sinn gemacht, nur über Sanktionen im Bereich Kohle, Öl und Gas zu reden, Atom außen vor zu lassen. Das sollten wir auch tun. Auch deswegen war ja die Forderung, deutsche Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen, unsinnig, weil sie uns in dieser Abhängigkeit weitergebracht hätte. Also da sollten wir auch dranbleiben.
Herr Kiesewetter, Sie haben in dem Punkt das Schlusswort sozusagen. Ganz kurz, müssen wir mehr über die Atombranche sprechen und mit Geschäften bezüglich Uran, mit russischem Uran, wenn wir über Sanktionen sprechen?
Ich glaube, ich möchte einen anderen Punkt noch ansprechen, der gerade in dieser nuklearen Frage eine wichtige Rolle spielt. Es ist den USA und China gelungen, dass Russland die Nukleardrohung deutlich heruntergefahren hat. Der zweite Aspekt ist, dass wir ja auch bei den Banken das SWIFT-System haben und Rosatom muss einfach aus dem SWIFT-System raus. Also ich kann dem nur zustimmen, dass wir hier auch, was die Interbankenfinanzierung angeht, was die Finanzstromüberwachung angeht, schauen müssen, dass Rosatom hier stärker sanktioniert wird. Dazu aber auch schauen, dass China hier nicht das Ganze im Hintergrund übergeht. Also wir sind hier in einer sehr spannenden Gemengelage, die ein ganz neues Thema verdient.
Und hier müssen wir auch
aber
zum Schluss kommen.
Strich, es wirkt.
Ja, Sie die Sanktionen haben, wirken und die müssen wir besser erklären.
Das war unsere Diskussion im Deutschlandfunk über wie viel Waffenhilfe für die Ukraine, welche Sanktionen gegen Russland. Zu Gast waren Gesine Dornblüt, Dennis Trubetskoy, John Weingarten von der SPD und Roderich Kiesewetter von der CDU. Vielen Dank für Ihre Gedanken in der Runde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit an all diejenigen, die uns zugehört haben. Mein Name ist Christoph Schäfer. Tschüss.